Ach, eigentlich doch ganz schön, so eine Sommerpause, ne?
So schmeckt der Sommer.
Mehr Freibadbesuche, mehr Urlaub. Ihr Lieben, Lou und ich machen gerade eine kurze Sommerpause. Und bis dahin haben wir euch 4 tolle Highlight-Folgen von Cheers rausgesucht, die perfekt für euren Sommer sind und die perfekt euer Weinwissen nochmal so ein bisschen auffrischen. Heute zum Beispiel Wein richtig servieren.
Und ich habe eine Bitte an euch, wenn ihr Fragen oder Wünsche für neue Folgen habt, schickt sie uns gerne rüber an cheers@edeka.de. Ansonsten ganz viel Spaß beim Hören, habt einen tollen Sommer, genießt die Sonne und habt vor allen Dingen immer ein gutes Gläschen Vino parat. Und ich würde sagen, wir hören uns im August wieder.
Richtig, ab 12. August gibt es wieder frische Folgen und vor allen Dingen habt nicht nur ein gutes Glas, sondern auch ein volles Glas. Ne?
Ja, cheers. Cheers.
Ihr hört Cheers. Der Wein-Podcast mit Lou.
Wir sprechen heute darüber, wie man Wein eigentlich richtig serviert. Jetzt aber erstmal
der Wein der Woche.
Das ist ganz witzig. Wir haben heute den Via al Castello dabei.
Español.
Wir sind in Italien. Wir sind in Italien.
Castello.
Und wir haben einen. Und das kennen wahrscheinlich die meisten. Ein Lugana.
Ah.
Und Lugana, ich schenke dir erstmal was ein, ist ein Herkunftsgebiet, das sich über 2 Regionen oder ja Provinzen erstreckt. Mhm. Nämlich einmal die Lombardei und Venetien. Und liegt am Gardasee, so südlich vom Gardasee. Hast du schon mal gehört, Lugana?
Ja, klar.
Ja, oder?
Das auch ist Gardasee,
ja
eigentlich
so der Klassiker, ne? So, da kommt
it's a Klassiker, we call it a Klassiker.
It's a Klassiker. Ist direkt so nach Pinot Grigio eigentlich das, was extrem viel da unten getrunken wird. Und getrunken ist noch nett formuliert. Und ganz witzig, ich hätte normalerweise, das ist eigentlich so ein typischer Terrassenwein, und wir sind ja jetzt aber im Winter und wir haben Weihnachten. Es ist aber auch so ein Everybody's Darling. Also das ist so ein Weißer, mit dem du, glaube ich, sehr
make no mistake.
Kenn viele. Ja. Ist, glaube ich, manchmal so ein bisschen, vielleicht ein bisschen höherwertiger angesehen als jetzt ein Pinot Grigio beispielsweise. Kennen viele, wie gesagt, so Everybody's Darling, kann man viele mit abholen. Bin mal gespannt, was du dazu sagst.
Naja, frische Zitrusnote.
Mhm. Also sehr frisch, deswegen hatte ich auch gesagt, so eigentlich so wäre
Everybody's Darling.
Aber es ist halt wirklich so einer, mit dem du kannst du gut als Aperitif mal reichen oder so.
Kannst keinen Fehler machen, ne?
Nö.
Ich probiere mal.
Ach, dann mal. Aber du weißt, was ich meine, ne?
Das ist genau, wie du beschrieben hast. Kann
frisch,
keinen Fehler machen.
Frisch, fruchtig,
Everybody's knackig, Darling finde ich ganz geil.
Ja, Everybody's Darling, kannst du wirklich easy reichen, kannst du nichts mit verkehrt machen. Wir hatten ja auch mal jetzt in einer anderen Folge über die Weihnachtsklassiker gesprochen. Das wäre jetzt zum Beispiel auch ein Wein, den man auch gut zum Fisch machen könnte, ne? Zu deinem Lachs da aus dem Ofen mit der Kräuterkruste. Ich erinnere mich.
Lugana.
So, machen wir mal, legen wir los, oder?
Also es geht in dieser Folge ja darum, wie man Wein eigentlich gut und richtig serviert. Vielleicht für viele wichtig jetzt, wenn die Verwandten nach Hause kommt, die bucklige Verwandtschaft. Aber wie mache ich denn eine Flasche Wein am besten auf? Ich meine, du hast ja eben wieder so klack, 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 klack. Sieht bei dir ja immer.
Ich habe noch einen Hinweis, bevor hier wieder die Schlauberger um die Ecke kommen. Wir nehmen jetzt hier heute keine Sommelierprüfung ab. Ne? Wir reden jetzt heute darüber, wie man eine Flasche ordentlich aufmacht, worauf man achten sollte.
Ach so.
Aber wir machen jetzt hier kein Service am Tisch. Ne? So, nur das so hier zum Mitschreiben. Wir sprechen jetzt erstmal, ich glaube, wir haben schon sehr oft über Schaumwein gesprochen, wie man Schaumwein richtig aufmacht.
Lass mal über Stillwein.
Wir sprechen jetzt mal über den normalen Wein. Und das Erste, was wir natürlich machen, wir schauen uns erstmal an, was das überhaupt für eine Verschlussart ist. Es gibt natürlich einmal den Schrauber, den Schraubverschluss. Dann haben wir den Wein, der mit dem Korken verschlossen ist. Es gibt auch ein Glasstopfen beispielsweise.
Glasstopfen?
Mhm.
Welcher Wein ist denn beim Glasstopfen verschlossen?
Es gibt einige Weine, die einen Glasstopfen haben. Es gibt Winzer, das kommt ja immer auf die Präferenz des jeweiligen Betriebes an.
Hätte ich noch nie gehabt, so eine Flasche.
Wirklich?
Nee.
Es gibt zum Beispiel ganz viele bekannte Betriebe in der Steiermark, in der Südsteiermark, die Glasstopfen verwenden. Und
ist da dann so ein Dichtungsring noch drunter?
Mhm. Ah. Ja, also da ist so ein, wie soll man das beschreiben? Das kann ich jetzt ganz schlecht visualisieren. Also das ist einfach ein
Glasstopfen.
Und oben drüber ist meistens noch eine Kapsel. Und das wäre jetzt das Zweite. Also du hast entweder einen Schrauber, also einen Schraubverschluss.
Ja.
Das, was man normalerweise kennt, ist das mit dem Korken. Und oben drüber, über dem Korken, was ist da? Das, was ich gerade aufgemacht habe, die Kapsel.
Ja, die Kapsel.
Und das Gleiche haben wir beim Glasstopfen auch. Da ist auch eine Kapsel drüber.
Okay, comprende.
Also on top bei Korken oder beispielsweise beim Glasverschluss ist meistens dann immer, wie gesagt, noch eine Kapsel. Und das Erste, was wir natürlich machen, ist, die Kapsel zu öffnen.
Mit einem Messer.
Dafür arbeite ich. immer sehr, sehr gerne einfach mit einem klassischen Kellnermesser, bestehend aus Messer, Korkenzieher und Flaschenöffner. Kennst du so diese klassische Pull-Tab-Kork? Ja, was möchtest du sagen?
Nee, ich wollte sagen, weil das ist tatsächlich das Problem, wenn du so diesen Flügel-Korkenzieher hast, genau, dass die Leute ritzen dann.
Ja, wir haben das ja auch schon mal hier gehabt. Wir wollten hier eine Flasche beim Podcast aufmachen und wir hatten nur diesen Flügel-Korkenzieher und dann habe ich mir ein Küchenmesser geholt und weißt du, wenn du mit so einem klassischen Pull-Tab-Korkenzieher bzw. Kellnermesser arbeitest, hast du ein Messer, hast alles dabei.
Dann wird's schnell zu einer neuen MacGyver-Folge.
Richtig. Das, was ich immer ganz wichtig finde und das, was immer ganz, ganz oft falsch gemacht wird und was mich wirklich immer nervös macht, wenn wir die Flasche haben, dann haben wir den Flaschenhals. Und die meisten ritzen die Kapsel immer ganz oben ein und du ritzt die Kapsel aber unten ein.
Du fragst dich jetzt, gehöre ich zu den meisten?
Und Jonas denkt sich gerade, das regt dich auf. Wow. Ja, das ist einfach der Hintergrund, dass wenn ich den Wein ausschenke, dann läuft der Wein immer über diese Kapsel.
Na, ich habe gerade gedacht, wahrscheinlich sind schon 3 Beziehungen bei dir daran zugrunde gegangen, weil die Männer immer zu weit oben.
Das ist für mich echt ein Trennungsgrund.
Ach so. Ich bin zweimal geschieden.
Katastrophal.
Der Typ hat zweimal die Weinflasche
oben. Das heißt, wenn wir jetzt hier dieses Kellnermesser haben, guck zu. Dann hast du ja hier das Messer.
Ja.
Ja? Ich habe jetzt leider die Flasche schon aufgemacht, ist ja wurscht. Aber du setzt es nicht oben an.
Ja.
Und ich nehme die Flasche einfach in die Hand und drehe das Messer einfach einmal um die Kapsel.
Also du drehst nicht die Flasche, du drehst das Messer.
Ist wurscht. Wie gesagt, wir nehmen jetzt keine Sommelierprüfung ab, sondern ich habe kleine Hände, ich nehme die Flasche und dann packe ich das Messer oben dran und dann drehe ich einmal. Und dann habe ich einen sauberen Cut um die Kapsel rum. Wie gesagt, unten ansetzen, nicht oben ansetzen. Und du hast ja auch hier natürlich einen Widerstand. Das ist jetzt halt so blöd, weil ich das nicht visualisieren kann. Aber weißt du, du hast ja hier natürlich einen Widerstand. Du kannst gar nicht abrutschen. Wenn ich oben versuche, die Kapsel aufzuschneiden, dann rutsche ich ja immer ab. Und dann gehen wir einfach mit der Messerspitze unter die Kapsel und ziehen die Kapsel einfach ganz easy ab.
Okay,
ne? Sieht einfach aus. Einfach darauf achten, dass das Messer scharf ist beim Kellnermesser. Ich bevorzuge immer ein Messer, was so leicht geriffelt ist, was ich so ein bisschen an der Kapsel so festhalten kann, sag ich jetzt mal, mit den Zähnchen. Und dann ziehen wir es ab. Und dann fangen wir an, die Flasche zu öffnen. Wir müssen den Korken rauskriegen. Wir arbeiten jetzt mit einer Flasche mit Korken. Das heißt, wir setzen diesen Korkenzieher mittig an. Mittig auf dem Korken an.
Deshalb wichtig, weil man bei Kork sonst natürlich auch viel kaputt machen kann.
Ja, exakt. Also ich würde immer versuchen, das mittig anzusetzen und dann drehen wir den Korkenzieher nicht bis zum Schluss ein.
Einige, die zuhören, denken, ist wahrscheinlich so,
Ja, wie soll ich das sagen? Das
ist und so jetzt nicht drücken, sondern ziehen.
Ja, genau. Und wichtig ist, wir drehen es so 3/4 ein und dann haben wir ja hier diesen Hebel. Also wir drehen den, dann setzen wir den Hebel erstmal mit dem unteren Hebel an, dann ziehen wir ein Stück raus und dann setzen wir den Hebel nach und dann haben wir den ganzen Korken.
Und was mit dem Flaschenhals? Lässt man den so oder reinigt man das dann noch?
Das kommt drauf an, wenn du jetzt zum Beispiel gereifte Weine hast.
So ein bisschen geprökelt bei dir da.
Mhm. Oder beispielsweise einen Korken hast, der nicht mehr ganz so intakt ist. Mhm. Dann macht es auf jeden Fall Sinn, bevor ich den Korken rausziehe, einmal den Flaschenhals zu reinigen. Dafür nimmt man einfach ein Baumwollserviette oder Taschentuch, reinigt einmal und dann zieht man den Korken, wie gesagt. Und dann kann man dann auch nochmal gucken, vorsichtig rausziehen, damit keine Korkbröckelchen da reinfallen. Und dann auch nochmal vielleicht gegebenenfalls den Flaschenhals rein.
Okay. Und jetzt schenken wir ein?
So, und jetzt, was machen wir jetzt? Wir schenken ein.
Ja. Ist schon? Ist soweit?
Du schenkst dir erstmal, bevor du den Gästen einen Schluck gibst, schenkst du dir erstmal selber einen Schluck ein. Klingt erstmal unhöflich.
Wollte ich gerade sagen.
Aber du musst ja, weil das wäre ja wirklich sehr, sehr ärgerlich. Ja, stell dir mal vor, der Wein hätte einen Korkschmecker. Und dann schenkst du da jedem so einen Humpen ein und dann nehmt ihr alle einen Schluck und denkt, oh,
also was macht man jetzt? Riechen, dann probieren?
Zuerst riechen, dann schwenken, dann probieren und gucken, ob der Wein in Ordnung ist. Und wenn du sagst, ja, passt, dann kannst du loslegen.
Ja, passt.
Passt, so. Jetzt könntest du dir noch überlegen, braucht der, gerade so, wenn wir von den Weihnachtsfeiertagen sprechen, wir ziehen vielleicht irgendwie eine besondere Flasche auf. Jetzt wäre noch zu überlegen, ob der Wein gegebenenfalls vorm Servieren karaffiert oder dekantiert werden muss.
Karaffieren, dekantieren.
Wir karaffieren einen Wein, um ihn zu belüften. Dadurch kann sich der Wein wesentlich schneller öffnen bzw. entfalten. Und wir dekantieren einen Wein, um ihn vom Bodensatz zu trennen.
Okay, aber ist beides der gleiche Vorgang?
So gesehen ja. Ich habe eine Flasche Wein und die kippe ich in ein Gefäß, in eine Karaffe.
Na, hier fehlt große Schüssel am besten.
Beim Karaffieren geht es nicht primär darum, den Wein vom Bodensatz zu trennen, sondern es geht wirklich darum, den Wein mit Sauerstoff in Kontakt zu bringen, dass die Aromen sich besser öffnen. Mhm. Das heißt, ich nehme den Wein und kippe ihn leicht schräg, vorsichtig in eine Karaffe. Und beim Dekantieren, ich weiß nicht, hast du vielleicht schon mal gesehen in so alten Büchern, so, wo die da so ganz romantisch mit einer Kerze sitzen und die
so
Flasche.
Wie wir jetzt.
Ja, so wie wir jetzt.
Ja.
Genau. Und warum hat man da so eine Kerze? So Stichwort Bodensatz.
Boah, ist wie bei Günther ja auch hier.
Ja. Ja, wir haben ja gegebenenfalls eine dunkle Flasche. Und wir kippen ja jetzt den Wein in einen Dekanter beziehungsweise in eine Glaskaraffe um. Und wir kippen den da langsam rein und damit wir stoppen.
Damit der Satz nicht mit reinrutscht.
Damit der Satz nicht damit reinrutscht. Und wir stoppen, wenn wir den Satz im Flaschenhals sehen. Kurz bevor er auch mit
das reinflutscht. Last Minute, würde ich sagen.
Ja, also wenn der im unteren Drittel ist, also am Flaschenhals, dann würde ich gucken, dass man dann schnell genug stoppt, dass man den Bodensatz nicht auch noch mit in die Karaffe kippt. Deswegen braucht man eine Kerze, weil man hält die Flasche so.
Warte, ich halte die Kerze.
Genau. Und dann kann ich ja, guck, wenn ich jetzt so mache, dann sehe ich ja viel besser, wann der Bodensatz kommt.
Ja, logisch.
Aber wir nehmen natürlich keine Kerzen mehr, ne? Sondern wir nehmen eigentlich einfach immer so ein Handylicht, einfach legst du daneben und fertig.
Taschenlampe.
Ja, und du denkst so, wow, what a learning. Ja, aber das ist.
Aber ganz kurz, warum dekantiert man dann nicht jeden Wein? Also wenn du diesen Bodensatz trennen willst, weil nicht in jedem Wein Bodensatz ist, oder?
Wie gesagt, also dekantieren, das macht man dann irgendwie bei gereiften Weinen, die wirklich eine Ausfällung haben.
Weil der Satz unangenehm schmeckt.
Also man dekantiert das einfach, weil es störend ist. Es ist jetzt nicht giftig oder irgendwas dergleichen,
aber
es ist störend beim Trinkfluss. Das sind einfach Trubstoffe, das sind Ausfällungen von Ausfällungen von Weininhaltsstoffen oder auch mitunter Trubstoffen, die sich dann einfach gerade bei einer längeren Lagerung, also weil länger gelagert sind oder älter Jahrgang ist, die sich dann einfach am Bodensatz halt absetzen. Fertig. Also, Kurzfassung. Karaffieren, belüften, dekantieren, trennen vom Bodensatz. So, jetzt hast du dich entschieden, ob du das machst oder nicht.
Ja, und dann muss man kniggelmäßig einschenken, oder?
Und dann schenkst du deinen Gästen was ein.
Was muss man da beachten?
Die Gläser bitte nicht zu voll machen. Erstmal natürlich darauf achten, dass der Wein gut temperiert ist. Das sollten wir sowieso beachten. Und also auf der richtigen Temperatur ist. Und dann würde ich meinen Gästen erstmal so ein Drittel einschenken.
Aber dann auch gegen die bucklige Verwandtschaft durchsetzen, wenn dann der Onkel sitzt und so, mach mal ein bisschen mehr rein.
Dann ja, dann machst du den ein bisschen mehr rein, da ist ja klar. Dann machst du den auch von mir das voll, das Glas. Persönlich finde ich es immer schöner, wenn man die Gläser halt nicht so ran voll macht. Das hat natürlich auch den Vorteil.
Das sieht auch nicht aus.
Das sieht A nicht aus. Du kannst mit dem Wein nicht arbeiten, danke. Und die Temperatur verliert sich. Und das wäre schade. So, ne? Deswegen dann lieber sein guter Gastgeber. Guck, dass die Gläser immer vernünftig gefüllt sind und schenk lieber nach. Mhm. Stichwort nachschenken, da kannst du dann auch gucken, dass du bei Weißwein macht es entweder, dass du einen Weinkühler da hast oder halt eben eine Kühlmanschette. Bietet sich auch für die Rotweine an, je nachdem, was es für ein Rotwein ist.
Da kannst du auch keinen Wein verkosten, wenn das Glas bis oben voll ist, oder?
Sag ich ja, da kannst du nicht mit arbeiten. Das ist schrecklich.
Ja, du sagst immer arbeiten.
Aber was machst du denn da?
Bei dir ist Arbeit und Urlaub, liegt es so nah beieinander. Ne? Bei mir ist jeder Tag Urlaub.
Du kannst den Wein ja nicht mehr schwenken.
Nein.
Du kannst damit überhaupt nicht dran riechen. Das wäre ja schade um den Wein.
Aber wo du über die Temperaturen gesprochen hast, kannst du das mal grob anschneiden, so das Temperaturthema?
Natürlich, mein Lieblingsthema. Also, grundsätzlich bei den Temperaturen das machen, was einem schmeckt, was einem zusagt. Faustregel ist hier: je kälter der Wein ist, desto weniger nehme ich wahr von Aromen und aber auch von der Süße beispielsweise. Und je wärmer ein Wein ist, desto breitschultriger wird er und ja, mitunter vielleicht auch alkoholischer. Mhm. Das fällt so ein bisschen aus dem Korsett, der Wein. Ja? Deswegen ist es immer so ein bisschen wichtig, da die Waage zu halten. Und bei Rotwein kommt es natürlich auch darauf an, ob es ein kräftiger Rotwein ist oder ein leichter Rotwein ist. Bei leichten Rotwein beispielsweise Spätburgunder, Fanatsch, Badolino. So 10, 12 Grad, 13, 14 ungefähr, ja, auch da auf sein Bauchgefühl. Das wird das, was einem zusagt. Einfach auch so ein bisschen mal, nicht immer nur so Temperaturentabellen lesen, sondern einfach sich mal auf
nicht
seinen
den
eigenen,
Johnson rausholen.
Nee, sich einfach auf seinen eigenen Geschmack verlassen oder konzentrieren, ja. Und auch zu sehen, ach, ist mir auch schon ein bisschen zu warm. Also einfach
Gefühl
ein bisschen,
entwickeln.
Ja, so ein Gefühl entwickeln, ja. Dann bei kräftigeren Rotweinen würde ich auch so sagen, 15 bis 18 Grad ungefähr. Kommt auch da nochmal so ein bisschen drauf an, aber ungefähr. Dann die Schaumweine.
Aber ganz kurz, weil du sagst jetzt 15 bis 18 Grad. Was ist denn deine Empfehlung, wie ich das überhaupt herausbekomme? Also es hat ja nicht jeder ein Weinthermometer zu Hause.
Also am besten kontrollieren kann man das natürlich mit einem Zwei-Zonen-Klimaschrank, klar. Aber das ist immer so die Frage, ja, wegen den Temperaturen bei Weinen. Ich sage immer, Leute, ich verstehe das alles, gerade wenn man so der Thematik neu ist. Aber also deswegen habe ich gesagt, Faustregel, ne? Dieses zu warm und dieses zu kalt, was ich gerade erklärt habe, und wirklich sich mal auf sein eigenes Gefühl, weil
also
wir
macht
alle
euch
haben,
nicht verrückt, meinst
nee,
du damit?
Wir alle haben Geschmack und wir können uns auch in der Regel darauf verlassen.
Ja.
Nee, du weißt, was ich meine. Also einfach auf eigenes Bauchgefühl hören. Kühlschrank kalt kann man wahrscheinlich besser beurteilen. Das wäre jetzt bei den Schaumweinen 6 bis 8 Grad.
Ja.
Kommt auch darauf an, wie der Kühlschrank irgendwie tickt, aber ungefähr 6 bis 8 Grad.
Und Weißwein ein bisschen drüber, oder?
Ja, und Weißwein so ein bisschen drüber. Da würde ich auch nochmal differenzieren in so fruchtige, knackige Weißweine, die eher auf der leichten Seite sind. Da darf das ruhig ein bisschen kühler sein, also so 10, 12 Grad. Und wenn das ein bisschen korpulentere Weißweine sind oder die auch so ein bisschen mehr was zu erzählen haben, beispielsweise Merceau, Chablis, Co., keine Ahnung, irgendwie sowas, was ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen mehr Geschichte hat und ein bisschen breitschultriger ist, da darf es dann auch ein bisschen wärmer in Anführungsstrichen sein. Also so, ja auch so 14 Grad, irgendwie sowas. Weil je mehr Aromen nehme ich ja weg, weißt du? Also wenn ich jetzt einen tollen Wein habe, der da irgendwie spannend ist, auch über einen längeren Zeitraum zu verkosten, weil er sich permanent entwickelt, dann macht das durchaus Sinn, nicht zu viel von dem Wein wegzunehmen durch übermäßige Kälte.
Wie ist es mit Port, wie ist es mit Sherry?
Sherry und Portwein, das sind beides so Kameraden, die immer zu warm getrunken werden. Also da im Zweifel immer ein bisschen kälter servieren, als man denkt.
Über Schaumwein müssen wir noch sprechen. Wobei, haben wir schon mal ganz intensiv gemacht?
Mehrfach, ja. Wir haben ja einmal über Schaumwein allgemein und Champagner haben wir auch drüber gesprochen. Ja. Aber ganz kurz, Kühlschrank kalt und das richtig öffnen, das erkläre ich euch in der Folge.
Genau, es darf nicht machen, sondern...
Exakt.
Sag mal, wenn ich jetzt zu Gast bin und da macht einer eine Drehflasche auf mit dem Schraubverschluss, bedeutet das automatisch, dass das dann ein schlechter Wein ist?
Mir ist es ehrlich gesagt völlig egal, ob das ein Schraubverschluss ist oder der Wein mit einem Korken verschlossen worden
oder
ist.
Oder Glasstopfen.
Denn es gibt minderwertige und hochwertigere Weine auf allen Seiten. Und ein Schraubverschluss und oder ein Glasverschluss oder ein Korkverschluss ist kein Indikator für eine bessere oder schlechtere Qualität, in Anführungsstrichen. Es ist halt immer so emotional behaftet, ne? Das Ploppen, das fehlt den Leuten dann. Und das ist halt was anderes, wenn ich Ritsch-Ratsch mache, ne? Deswegen, das ist ein heißes Diskussionsthema.
Wie serviert man Wein richtig? Das ist das Thema heute hier bei Cheers. Und bevor wir das Wichtigste nochmal zusammenfassen, kommen wir zu unserem Wein-ABC. Das große Weinlexikon mit Lou. Und ich habe heute den Buchstaben E rausgesucht.
Wie?
Erzeugerabfüllung.
Lou's Weinlexikon.
Richtig. Wir haben jetzt leider heute einen italienischen Wein. Und auf den deutschen Etiketten sieht man das aber genauer. Da steht manchmal hinten drauf Erzeugerabfüllung oder Abfüller beispielsweise.
Absolut, ich weiß.
Und wenn Erzeugerabfüllung draufsteht, besagt das, dass der Wein aus dem eigenen Weinberg stammt, selbst gekeltert und abgefüllt sein muss. Wenn Abfüller hinten draufsteht, ist es genau das Gegenteil. Also das heißt nicht, dass die Weintrauben aus dem eigenen Weinberg kommen. Meistens handelt es sich da um zugekaufte Trauben und oder Grundwein, der dann in einem Betrieb weiterverarbeitet wird. Oder die Trauben in einem Betrieb weiterverarbeitet werden.
Wie serviert man Wein richtig? Also Flasche mit Kellnermesser öffnen und man kann, wenn man will, den Flaschenhals danach noch reinigen. Ne? Kann man machen.
Sollte man auch machen, wenn der Flaschenhals schmutzig ist.
Na klar.
Oder man merkt, dass der Korken bröckelt. Und die Kapsel bitte vernünftig abschneiden und dann nicht so ein Massaker veranstalten.
Ey, wenn der Korken bröckelt, ne? Naja, gut.
Gut, anderes Thema. Dann hier noch ein kleiner Tipp, Spangenkorkenzieher. Und damit ist der Tipp hiermit fertig und jetzt geht's weiter.
Ja, und wir kommen zum Ausschenken. Wichtig, verkosten erstmal selbst, auch wenn es unhöflich aussieht. Aber es ist ungemein wichtig, weil man prüft, ob der Wein ohne Fehler ist, ja, kein Kork hat.
Beispielsweise.
Oder die richtige Temperatur hat.
Ja, genau.
Einfach selbst gucken. Bei Drehverschluss, ne? Da kann ja keinen Kork haben, aber dann...
Einfach gucken, ob es passt.
Ob das Gefühl ein gutes ist.
Finde ich super.
Und wenn es kein gutes ist, nächste Flasche. Ne?
Nächste Flasche, ganz klar. Ganz klarer Fall für die nächste Flasche.
Da muss man sich die folgende Frage stellen. Muss der Wein karaffiert oder dekantiert werden?
Da entwickelt man auch beim Karaffieren irgendwann ein Gefühl dafür. Muss das sein? Tut das dem Wein gut oder nicht? Also da einfach probieren geht über studieren. Wer sich unsicher ist, mal die halbe Flasche karaffieren und nicht die ganze. Und gucken, was einem besser zusagt und dann genau das machen.
Und dann den Gästen einschenken und immer darauf achten, dass man das Glas nicht überfüllt. Also nicht Saftschorle, sondern ein Weinglas.
Außer beim Onkel Peter, da ist es okay. Und also mit Maßen einschenken und dann immer also nachschenken.
Idealfall so, was sagt man, ein Drittel oder?
Guter Gastgeber sein, ja so ein Drittel und dann einfach gucken, dass immer nachgefüllt wird oder nachgeschenkt wird. So.
Und wenn man nicht immer zum Kühlschrank laufen will, Kühlmanschette.
Kühlmanschette.
Also auf die Temperatur ein bisschen achten.
Bisschen auf die Temperatur achten. Wie gesagt, entweder Kühlmanschette.
Außer beim Onkel Peter.
Außer beim Onkel Peter.
Im Glas drin.
Oder so ein Kühler kann man sich daneben stellen oder so.
Ja, ist doch gut.
Oder?
So einfach
oder,
ist das.
Oder, wenn es kalt ist draußen, einfach vor die Tür stellen. Oder wir stellen es immer auf die Fensterbank. Wir haben so einen privaten Weinkühlschrank auf die Fensterbank gestellt. Auch herrlich.
Wirklich?
Ja.
Und zum Abschied schenkst du noch was ein?
Aber nur ein bisschen.
Ja.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.